Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Einen wunderschönen guten Tag, Max. Wir sind heute wieder da bei White Chalk. Heute in einem sehr bescheidenen, sehr lockeren Podcast, heute ohne Kamera. Wie geht es dir, Max?
Herrlich. Es ist so ein bisschen back to the roots.
Back in the roots,
wirklich. Wir sitzen wieder am Schreibtisch. Wir haben keine Kamera, die uns ins Gesicht leuchtet. Also man muss ja ehrlich sagen, das liegt ja nur daran, dass Moritz im Urlaub ist, ja. In seinem wohlverdienten Urlaub. Und wir heute Podcasts aufnehmen und dementsprechend kein Bildmaterial dazu liefern. Aber das muss ja auch mal sein. Dafür, Alternative wäre gewesen, kein Podcast am Montag.
Ja, wirklich. Und sonst hätten wir ja immer, sonst müssen wir mal darüber nachdenken. Guck mal, so haben wir angefangen. Ja,
das ist schon crazy, ne? Und ich meine, man muss auch jetzt nicht dran denken, wenn man sich die Nase in den Finger, die Nase in den Finger steckt.
Ja. Nee,
Popeln ist auch voll okay jetzt.
Ja, voll.
Weil es einfach keiner sieht, außer du.
Ja,
voll. Alex, wie hast du Ostern gefeiert, das Osterwochenende? Wir haben eine super kurze Woche. Es ist die kürzeste Arbeitswoche, am Montag war Feiertag, heute ist Mittwoch. Und morgen, am Freitag, fahre ich auf Junggesellenabschied. Das heißt, ich arbeite einfach nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das fühlt sich voll falsch an.
Voll, oder?
Ja, voll.
Also das kann ich gut verstehen. Also bei mir war es so, wir waren über die Osterferien oder über die Feiertage, waren wir bei meinen Schwiegereltern. Bei meinen Schwiegereltern in Wuppertal. Wir haben dort die Zeit sehr schön genossen. Man muss echt sagen, letzte Woche war es echt sehr bescheiden mit dem Wetter.
Stimmt, ja.
Wir hatten eigentlich überlegt, auch wohin zu fliegen. Aber wir hatten mal so einen Frühjahrsputz mal
gemacht. Stark.
Und das war echt cool. Also wir sind noch nicht fertig. Jetzt gibt es noch unsere zwei Abstellkammer, die noch entsorgt werden müssen. Aber mit zwei Kindern ist es einfach so, dass du da sehr viel ansammelt. Viele Klamotten, die mal wieder in den Altkleidersammlung gehen könnte oder kann. Und ausmisten tut gut. Tut der Seele gut. Und an alle Hörer da draußen, das ist echt das Coolste, was es gibt gerade, weil du trennst dich von Sachen, wo du dachtest, ey, das habe ich noch. Also ehrlich, Max, das ist crazy. Ich habe noch ein paar Sachen gehabt in der Zeit, wo ich noch bei Alba Berlin gespielt habe, wo ich dann denke,
wirklich?
Warum habe ich diese ganzen Sachen mitgeschleppt?
Ja, crazy.
Und mit dem ganzen Umzug. Und aber wir haben uns von sehr vielen Sachen getrennt. Und ja, genau, also Ostersuche in Wuppertal gemacht, bei meiner Schwägerin gewesen, bei ihrem Freund in Koblenz davor, haben wir alles zusammen verbunden. Und dann war ich mit meiner Frau Samstag ganz entspannt ins Verbali sind wir da gegangen.
Oh, wir haben Zuhörer.
Wir haben einen Zuhörer.
Ja. Was brauchst du? Ja, kannst du auch.
Ein Live-Zuhörer.
Ja.
Unterbrochen mitten in...
Warte.
Aber
mitten im Podcast.
Mitten im Podcast, aber es ist auch wichtig, die ganzen Geräte mitzunehmen.
Das ist ja, weil bei Physiotherapie lang natürlich weitaus mehr als nur quasi blanke Physiotherapie stattfindet. Ja,
aber das ist aber eine Premiere, gell?
Also ich glaube, wir wurden noch nie überrascht. Essen war schon da.
Genau.
Aber jetzt hat mein Mitarbeiter Konstantin das in Diva geholt für die andere, ich weiß gar nicht, ob Patientin oder Patient, den er behandelt.
Patient, glaube ich. Wo ich reingekommen war, war ein Patient.
Datenschutz. Naja, sehr egal.
Patientin. Aber es war echt cool.
Ja.
Also wie gesagt, bei meinen Schwiegereltern und dann wieder Montag ganz entspannt zurück, weil die Woche ist Kommunionszeit. Also Endspurt-Kommunion. Oh. Unsere Kinder haben jetzt die Kommunion Samstag, Sonntag und jetzt ist noch sehr viel Vorbereitung, Kleider raussuchen.
Feiert man das noch so groß?
Also
unsere ladet ihr zum Essen ein, weil das war bei meiner Kommunion, da kann ich mich noch so dran erinnern, das war so, was willst du als Hauptgang und Vorspeise und Nachspeise und dann sind alle gekommen und da hast du Riesengeschenke damals bekommen, was völlig absurd eigentlich war, wenn ich mir das jetzt überlege, wegen so einer Kommunion, weil ich weiß ja nicht, ob du gläubig bist oder wie auch immer, ich bin's nicht und ich wurde ja dann quasi in die Kirche sozusagen aufgenommen und eigentlich total krass, dass du als Kind da so eine Kommunion hast, obwohl du vielleicht gar nicht Also, weißt du, ich meine, die Kinder kriegen das so vorgelebt. Meine Eltern sind jetzt auch nicht super gläubig oder so.
Ja.
Aber es war immer so, an Weihnachten geht's in die Kirche, an Ostern geht's in die Kirche, an diesen ganzen heiligen Feiertagen geht's halt einfach in die Kirche.
Ja.
Aber keiner konnte dir wirklich sagen, wieso du in diese Kirche gehst. Mhm. Und dann war Kommunion und da gibt's dann viele Geschenke und genauso mit der Firmung später auch. Es gibt viele Geschenke und du entscheidest dich ja da irgendwie quasi diesen kirchlichen Weg weiterzugehen, whatever. Und egal, ob du glaubst oder nicht, du machst es halt, weil es deine Eltern sagen.
Also bei mir war es so, ich habe eine.
Bist du katholisch?
Ich bin katholisch. Ja. Aber ich habe so eine kleine witzige Geschichte bei der Zeit. Also ich war ja in der Kirche und es war so, dass wo meine Frau und ich geheiratet haben, wir haben in Berlin geheiratet und Berlin ist ja sehr evangelisch, nicht so katholisch wie Bayern und so im Süden. Und um in Berlin zu heiraten, war wenig katholische Schule, also katholische Kirchen. Und um in der Kirche zu heiraten, müssen ja beide in der Kirche sein.
Ja.
Und das war so, wo ich dann meine ganzen Spielerverträge, wo ich in Bonn gespielt habe oder in Würzburg oder Frankfurt, war es so, dass die Kirchensteuer der Verein ja bezahlt hat.
Ja.
Und wo ich dann nach Berlin umgezogen bin, haben wir dann irgendwann so gemerkt bei der Abrechnung, ich muss extremst viel Kirchensteuer zahlen. Und das war so um die, lass mich nicht lügen, so um die 400-500 Euro.
Pro Monat?
Pro Monat.
Krass.
Kannst du es ausrechnen, wie viel ich dann verdient habe? Plus, minus. Ich habe keine Ahnung.
Was ist die Kirchensteuer? Sind es von deiner Einkommensteuer nochmal 8% oder so? Ja, ne?
Also es waren schon ein paar.
Okay.
Und dann bin ich zum Verein gegangen und habe gesagt, ey, warum übernimmt ihr nicht die Kirchensteuer? Ich habe zu meinem Agenten gesagt, ey, warum zahle ich die Kirchensteuer? Und mein Agent sagt, oh ja, bei Berlin ist so, dass sie nicht die Kirchensteuer, dass sie die Kirchensteuer bezahlen. Und ich so, okay. Und nach meinem ersten Jahr in Berlin haben wir dann geheiratet und meine Frau und ich haben gesagt, okay, so, wir müssen ja noch in der Kirche bleiben oder ich muss in der Kirche bleiben. Und sobald wir die Kirche, wenn wir geheiratet haben, treten wir aus der Kirche aus. Oder ich.
Ja.
Wir haben geheiratet. Ich glaube, 1-2 Tage später.
Aus der Kirche ausgetreten.
Bin ich zum Amt nach in Berlin gegangen. Und die sind ja sehr, sehr, waren schon ziemlich penetrant zu sagen, ja, warum steigen Sie, wo wollen Sie raus? Und ich so, ja, gucken Sie mal, wie viel ich zahle und all. Ja, bitte, bitte, Sie müssen, das war wirklich so.
Ja,
Sie
wirklich.
Dürfen nicht raus und so.
Krass. Die Kirche ist einfach ein Verbrecherverein, schon seit Mittelalter. Und es wird so dargestellt. Also ich meine, du zahlst ja mit deiner Kirchensteuer auch karitative Zwecke, ne? Also zum Beispiel so Caritas und so, diese ganzen Organisationen, die sind ja kirchlich oft. Und da zahlst du ja quasi, also ein Teil von deiner Kirchensteuer wird ja dafür verwendet, wo du ja dann schwächeren Menschen hilfst. Was ich schon sag, das finde ich ist ein gutes Ding, ne?
Ja.
Aber die Kirche hat einfach im Mittelalter fucking Schutzbriefe verkauft, dass du deine Sünden, dass du nicht in die Hölle gekommen bist und so. Die Kirche hat Hexen oder Frauen mit rothaarigen rothaarige Frauen einfach verbrannt und hat die als Hexen bezeichnet. Also, wir reden hier über eine Institution, die von Beginn an die Kreuzzüge und so, das ist alles kirchlich passiert. Wir reden da über Sachen, die einfach immer wieder in der Geschichte vorkommen, die ganzen aktuellen Ereignisse, die müssen wir, glaube ich, nicht besprechen, was in der Kirche abgeht. Aber da tun die so, als wären die so barmherzig und so toll und so wohl. Also, weiß ich nicht. Also ich finde wirklich, die Kirche ist eigentlich ein...
ich muss sagen...
Weiß nicht, was also ich zu jetzt, der Kirche sagen soll.
Wir waren ja sehr viel bei diesen Kommunion-Vorbereitungen. Ja. Und ich muss echt sagen, es hat echt Spaß gemacht, das bei meinen Kindern zu sehen, was sie gemacht haben und auch die Geschichte von Jesus. Das fand ich schon super interessant. Also, was hinter den Türen ist, weiß ich nicht, aber das, was sie gemacht haben, auch jetzt hier in Würzburg, in der Domkirche, war schon sehr spannend und spannend zu hören. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Gläubiger, ich bin mehr, ich glaube an Karma.
Ja.
Sehr krass Karma.
Aha.
Karma's a bitch.
Ja, das kommt oft härter zurück, als man denkt.
Oh ja. Und, deswegen war das die Zeit und wie gesagt die Vorbereitung und dann nächste Woche fängt ja schon wieder die Schule an.
Crazy. Das und dann ist jetzt quasi jetzt am kommenden Wochenende das Kommunion.
Genau, kommende Woche Kommunion. Alle, wie gesagt, Familien kommen alle zu Besuch, sind
stark.
So 12 Menschen und wird schön gefeiert und allen drum und dran.
Ist ja fast eine Frechheit, dass ich nicht eingeladen bin. Nein, Spaß.
Kannst du einfach reinkommen
in die Kirche. Ich bin ja nicht da, ich bin ja auf Junggesellenabschied.
Ja, ich weiß. Ja. Das wird bestimmt spannender sein. Ja. Aber bei mir ist mehr herzlicher, das war für meine Kinder und ich freue mich auch sehr
dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch... Naja, okay. Es wäre jetzt, wenn ich sagen würde, ich würde lieber eine Kommunion feiern, das wäre irgendwie falsch. Ja.
Aber springen wir mal rüber zum Basketball.
Ja, erzähl. Was gibt's Neues? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Bist gespannt. Ist ja, letzte Woche ist ja so gewesen, waren die NCAA Championships, March Madness, und die Michigan hat gewonnen.
Aha.
Gegen UConn. Und da gibt es einen deutschen Spieler, der Malik Kordel, der wurde dann NCAA Champion und ist der erste deutsche Champion seit 12 Jahren.
Oh, krass.
Der letzte war Nils Giffey, der bei UConn gespielt hat selber.
Ah.
Der wurde zweimal NCAA Champion.
Oh, wow.
Und auch wenn der Malik Kordel nicht so viel Spielanteil hatte, ist er trotzdem NCAA Champion. Was sehr spannend ist oder was witzig ist, vor 2 Jahren, wo wir aufgestiegen sind mit der Pro B, also mit der, ja, mit der Mannschaft in die Pro B, hatte ich ihn zweimal zum Tryout gehabt.
Ah, krass.
Und wollte ihn unbedingt hierher haben bei Würzburg.
Ja.
Auch wo ein extremer Rohdiamant war. Viele gesagt haben, ja, Kopf und so Attitude und keine gute Hände, also Hände so den Ball zu fangen, alles. Ja. Aber der Typ war halt einfach fucking lang. Er war einfach 2,15 Meter groß und konnte halt jeden Ball da oben reindanken ohne Ende. Aber wie es so ist, gab es viele Agentenwechsel bei ihm und ein paar Sachen, die einfach nicht klar waren mit seinem Ex-Verein. Und hat sich dann für Frankfurt entschieden.
Okay.
Ist dann nach Frankfurt gegangen. Und es war sehr spannend einfach zu sehen, weil in dem Jahr, in dem Pro B-Jahr, was ich glaube, das war einer der stärksten Pro B-Jahren allgemein in der Liga, weil dann so viele deutsche Spieler waren, die dann jetzt auf dem College sind.
Ja, krass. Aber ist es nicht auch so ein Ding gerade, dass viele junge Spieler jetzt irgendwie, gab es da nicht jetzt so eine Änderung auch mit dem College, dass du als Deutscher oder halt europäischer Spieler das da leichter hast reinzukommen? Oder dass du
leichter.
Es vom Geld her jetzt irgendwie anders ist, weil die halt sagen, weil die College-Ligen jetzt so krass sind.
Ja, auf jeden
und
Fall.
So Interesse, schon, dass die sagen, wir kaufen lieber einen Spanier oder einen Deutschen oder einen Franzosen oder whatever und haben wirklich einen richtig guten Spieler da, der auch ein bisschen nicht so Rookie ist, sondern vielleicht so 20, 21 ist oder so, dass wir ein bisschen mehr Liga-Qualität haben, weil die halt in den College-Ligen ist ja super viel Geld auch drin und ist nicht deswegen auch, es sage ich mal, leichter als vor vielleicht 5 Jahren als europäischer Spieler ans College zu gehen.
Weißt du, was so geil und spannend ist jetzt? Aktuell, jetzt weiß die NCAA, wie es uns in Europa es ging für deutsche oder europäische Spieler. Warum? Was ich damit sagen möchte, ist, dass früher für europäische oder einheimische Spieler war es schwer, sich zu etablieren in einem jungen Team, weil da waren so viele Amis.
Ja. Ja, ja, safe, ja.
Und jetzt switcht es sich und jetzt gehen so viele Europäer nach USA.
Weil die Jugendarbeit hier besser ist in Europa oder warum?
Weil taktisch, also inhaltlich, also nicht inhaltlich, sondern junge Spieler fangen schon früh an mit Männern zu spielen.
Okay.
Oder auch zu trainieren und einfach, dass sie auch taktisch einfach viel besser ausgebildet werden als in Amerika. Ja. Was ich jetzt sagen würde, ist jetzt nicht so extrem.
Der Unterschied ist nicht so
Unterschied. Krass, ne? Das Ding ist nur in Amerika oder im College ist, die spielen permanent. Die haben wenig Zeit, um so Individualtraining zu machen. Okay. Da gibt es immer Spiele, Spiele, Spiele. Und in Europa ist es so, du hast eine Woche Zeit bis zum nächsten Spiel.
Okay.
Und dann wird halt sehr viel taktisch, sehr viel daran gearbeitet. Aber jetzt beschweren sich die ganzen College-Coaches und heulen rum von: Oh, they get players from overseas, also wirklich? Spieler von dort und dort und dort. Da denke ich mir so, jetzt weißt du, wie es mir ging vor 20 Jahren, wo nur 2 Deutsche verpflichtend war, auf dem Spielerbogen zu sein und der Rest sind nur irgendwelche 4 Europäer und der Rest sind Amis, 6, 7 Amis.
War das früher mal anders, dass du in der Bundesliga Europäer gebraucht hast und keine Deutschen?
Genau, da musstest du auch, also du musstest, so Bossmann A nennt man die. Das sind europäische Spieler, so Serben aus der Ex-Jugoslawien, Finne, Schweden.
Wusste ich gar nicht.
Genau, und dann hast du dann so 6 Amis, dann hast du irgendwie 3, 4 Europäer und dann der Rest waren 2 Deutsche.
Und die 2 Deutschen waren
Pflicht? Die Busfahrer, hat man sie immer genannt.
Die Busfahrer.
Ich war der Busfahrer früher.
Ja?
Weil ich bin, weil wir, halt waren nur zum Busfahren mit, um die Plätze zu füllen.
Aber weil aber auch der Basketball sich jetzt erst krass entwickelt hat in Europa, oder?
Auf
also
jeden Fall.
Ich meine, diese, überleg dir mal, wenn du jetzt die NFL, die ist ja noch, sage ich mal, schneller gewachsen als die NBA gefühlt in Europa.
Ja.
So 2010 hat keiner NFL geguckt und die Super Bowls auch, aber irgendwann wurde das mit den Super Bowls so extrem, mit den Halftime-Shows und so, und dann hat jeder auf einmal, keiner guckt NFL das ganze Jahr und am Super Bowl guckt jeder NFL. Weißt du, was ich meine?
Ja, und aber, ich glaube, auch, aber NFL ist schon ein bisschen anders auch. Das ist ja immer jedes Wochenende ein Spiel.
Ja.
Any Given Sunday, wieder eine Film. Ja. Und ich glaube schon, da wird schon viel Football auch in Deutschland auch geschaut.
Ja, mehr aber jetzt mittlerweile hat sich das ja auch saukrass entwickelt, dann über die Super Bowls in den letzten Jahren, wo dann auch europäische Topstars halt irgendwie da waren, die dann gesungen haben oder sonst was. Und das Krasse ist ja jetzt, findet mittlerweile einfach in, also in London gibt es auch dieses NFL-Europe-Spiel. Das findet ja jetzt auch statt. Und genau das Gleiche passiert jetzt gerade mit der NBA.
Ja.
Das heißt, dieses Ganze, diese klassisch amerikanischen oder Staatensportarten, die kommen ja jetzt immer mehr nach Deutschland. Jetzt.
Ja, genau, wie
oder NBA halt Europa. Genau,
NBA Europe kommt jetzt auch hier rüber.
Und deswegen ist ja quasi jetzt auch, sage ich mal, das Interesse, quasi als junger Mensch vielleicht in Deutschland Basketball zu spielen, größer als vor 15 Jahren. Ich weiß noch, vor so 10 Jahren, ich komme ja aus Gerolzhofen, diesen kleinen Kaff, und da haben dann Leute angefangen, ja, wir machen jetzt einen Basketballverein auf, als Breitensport. Und jeder so, wer will Basketball spielen? Und die haben ultra den Zulauf bekommen, weil es halt nirgend, oder es war nicht
allein
so möglich.
Allein schon wegen Halle.
Ja, genau. Und es war halt krass, weil das hatte keiner so auf dem Schirm einfach. Und jetzt, 10 Jahre später, ist halt Basketball echt ein Ding in Deutschland.
Ja.
Oder allgemein in Europa. Und dann verstehe ich natürlich auch, dass andere Spieler aus Europa, die jetzt dann vielleicht die letzten 10 Jahre auch dann hier die richtige Förderung oder Förderung bekommen haben, dass die dann dementsprechend halt auch ans College gehen können, weil sie besser entwickelt sind, als die vor 20 Jahren ans College wollten.
Ja.
Weil,
ja,
wer hat sich vor 20 Jahren um Basketball geschert?
Auf jeden Fall.
Weißt du, da hattest du wahrscheinlich Probleme, einen Verein zu finden, wo du als U8-Spieler hingehen konntest oder so, weil wer hat Jugend- oder Kinderbasketball angeboten? Wahrscheinlich keiner.
Keiner.
Ja,
ja, und deswegen ist es jetzt spannend, und in Amerika ist jetzt sehr gefragt mit europäischen Spielern, und das ist jetzt NCAA passiert. Die bereiten sich jetzt vor für die NBA Combine. Combine
bedeutet, stimmt, der Draft, ne?
Genau, für die Draft-Vorbereitung. Viele NBA oder Future NBA Draft-Spieler gehen jetzt dann rüber nach Amerika, um sich da vorzubereiten.
Ja.
Und natürlich auch ganz groß oben geschrieben, unser Würzburger Hannes Steinbach.
Stimmt.
Der hat sich auch dann da sich vorbereitet für die NBA Combine. Und das ist sehr spannend. Also wir hoffen,
und
wir drücken echt die Daumen, dass er das schafft. Also gedraftet, First Round wird er auf jeden Fall.
Aha.
Ist nur die Frage, ob dort die Top 10. So Ziel ist für ihn natürlich, die Top 10 zu kommen. Was ich es auch so sehen werde oder sehen kann und tue. Und das ist auf jeden Fall ganz groß geschrieben für ihn.
Ja, das glaube ich. Das ist eine coole Sache, glaube ich auch. Und dann lernst du ja auch so eventuelle Mitspieler oder Gegenspieler auch schon so ein bisschen kennen wahrscheinlich, weil ja mehrere Leute dort dran teilnehmen. Ne? Crazy, ja. Du, weil wir es gerade vom Basketball haben, mal so ein bisschen das Physio-Thema abzuholen.
Ja.
Alex, hattest du mal eine Syndesmose-Bandverletzung?
Zum Glück nicht. Ich habe nur mal gehört, das ist die schlimmste Verletzung im Fuß von einem Bänder, außer natürlich die Achillessehne.
Achillessehne ist schlimmer.
Aber wenn es um die 3 Bänder vorne und diese 4 Bänder, da ist Syndesmose ja dazu gezählt, kläre ich dann auf, wenn ich...
Es gibt eine vordere und eine hintere
Syndesmose. Ich bin so froh, wenn ich immer hier bin mit dir. Ja. Und, aber ich habe immer gehört, dieses Syndesmose-Band, wenn du das reißt, ist es ganz schlimm wohl.
Ja, also im Verhältnis zu einem Außenbandriss, zum Beispiel dieses LFTA, Ligamentum Fibutalare Anterus, also das vordere Außenband, das quasi von der Fibula, also deinem Wadenbein, zum Talus geht, also deinem Sprungbein, das ist der Knochen in deinem Fuß, der so nach oben und unten bewegen kann oder der halt da so eine Rolle ist, genau. Jetzt ist leider, ich bin einfach so gewohnt, für alle, die, also ihr seht es jetzt gerade nicht.
Die Handbewegung war
genau. Ich wollte gerade die Bewegung von dem Sprungbein, von dem Talus nachmachen und dachte halt vielleicht, wenn man dann den Podcast als Videopodcast guckt, dass man sieht, aber heute ist ja kein Video, dementsprechend hat es nicht so gut funktioniert oder es hat funktioniert, aber man sieht es halt nicht. Und diese Syndesmose, die ist, die wird oft operiert, beziehungsweise eigentlich, das kommt ein bisschen auf die Verletzung an. Ja. Es gibt so einen, die erste Stufe, die kann man konservativ versuchen, aber eigentlich ist schon meiner Meinung nach die sinnvollste Variante, das zu operieren mit so Stellschrauben, nennt man das.
Okay.
Weil die Syndesmose, die geht quasi vor dem Sprungbein,
ja,
von deinem Schienbein zum Wadenbein.
Ja.
Und diese Syndesmose sichert sozusagen diesen nach vorne Schub von deinem Sprunggelenk. Und ich hatte jetzt einen Patienten tatsächlich, super krass, der hatte diese Verletzung und der war, ist zu mir gekommen, der war auch in der Notaufnahme und so.
Ja.
Und ich bin ja Heilpraktiker der Physiotherapie. Das heißt, ich habe diesen First Contact. Das heißt, jeder Mensch mit einer Verletzung kann zu mir kommen und ich muss es dann entscheiden, ob ich den behandle oder ob ich ihn wegschicke oder ob es vielleicht auch was mit den Organen sein, whatever, ja. Und dann kam dieser Patient und ich schaue mir diesen Fuß an und sage, also der war wirklich nicht so krass auffällig eigentlich, ne? Also der ist reingelaufen ohne Schmerzen und so, und es gibt sogenannte Ottawa Ankle Rules, da testet man, ob jemand operiert werden muss oder nicht. Und dann habe ich das mir halt angeguckt und habe gemeint, oh, um ehrlich zu sein, ich hätte gerne ein MRT, dass du, dass wir da halt auf Nummer sicher sind, weil ich glaube schon, dass da eine Bandstruktur kaputt ist. Hat er gemeint, ja, aber wo kriege ich jetzt schnell einen MRT-Termin her? Habe ich gemeint, ja gut, da ich kann dir helfen, man kann dir versuchen, was zu organisieren, aber ich weiß halt nicht, wie schnell es geht. Das Problem ist, er war auch gesetzlich versichert und kein Profisportler oder halt nicht eine Person von Interesse, sagen wir es mal so. Weil sonst ist ja so ungefähr, frag mal einem Arzt, der gerade ein neues Dach braucht, weil er sein Haus renoviert oder so. Hey, ich habe da einen Dachdecker, der hat eine Sportverletzung, kannst du dir den kurz anschauen, weil dann weiß der Arzt, okay, in den nächsten 5 Jahren mache ich mein Dach und dann hat er schnell seinen Termin so ungefähr. Also es ist ja wirklich teilweise so abgefuckt. Und er war auch in der Notaufnahme und in der Notaufnahme haben sie sogar in den Röntgenbericht reingeschrieben, dass es nicht klar erkennbar ist, ob da ein knöcherner Schaden ist oder nicht. Man müsste einen MRT zur Abklärung machen, hat aber keine Notwendigkeit. Also sie sehen das nicht als so relevant, weil es ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Da habe ich zu ihm gesagt, boah, ich würde ein MRT machen. Er hat einfach 5 Wochen auf sein MRT gewartet.
Boah.
Dann,
unvorstellbar für mich.
Das ist krass, oder? So,
ich kenne das nicht.
Einen Tag später bist du im schön. MRT.
Ja.
Und er wartet einfach 5 Wochen auf das MRT, um dann gesagt zu bekommen, dass seine Syndesmose kaputt ist, er einen Bruch hat, also das Volkmann-Dreieck, das ist so eine Begleitverletzung bei einer Syndesmose, das ist einfach ein abgebrochenes Stück Knochen. Und zu sagen, ja, am besten operieren wir gestern statt morgen, so ungefähr, weil so, und er so, ja, okay. Er fragt einfach nach einem OP-Termin. Und sie sagen in 5 bis 6 Wochen, nee, doch, ich glaube auch nochmal 6 bis 8 Wochen. Und dann sagt er Folgendes. Und dann sagt er so, naja, ganz ehrlich, ihm ist eingefallen, er hat ja noch eine Zusatzversicherung, wo so Krankenhauskosten und so. Und er ruft nochmal an und sagt, ja, er hat vergessen, ein Krankenzusatzding. Und die so, ja, wenn das so ist, dann können wir am Dienstag operieren. Und das war halt irgendwie am Donnerstag.
Boah.
Und dann wurde er halt einfach direkt operiert und ist so,
ach krass, wurde dann
noch hier, es ist doch schon krass, dass du über deinen Versicherungsstatus oder ob du es selber zahlst oder nicht, dass die Leute dann dafür Termine frei haben und ihm aber noch im Gespräch sagen, oh, am besten gestern statt morgen und so. Und es ist doch irre einfach,
oder? Du musst überlegen, check's nicht. Aber schon interessant, es ist schon sehr, aber wir haben unser Gesundheitssystem ist ja schon, wir können uns wirklich beschweren bei vielen Sachen, aber wenn ich überlege, in Amerika oder in anderen Ländern,
ey, voll, aber es kann ja nicht sein, zum Beispiel, schau mal, jetzt diskutieren sie gerade ja mit der gesetzlichen Versicherung, ob sie die Zahnarztreinigung da, diese
Zahnreinigung
beim Zahnarzt, ob das noch weiter erstattet wird von der Versicherung oder nicht. Und auf der anderen Seite verabschieden sie jetzt ein Gesetz, beziehungsweise sagen die Krankenkassen, und ich wusste nicht, wieso sie das machen, aber ich kann es gleich erklären, glaube ich zumindest. Weil ich mich mit einer Ärztin unterhalten habe. Und zwar, Raucher haben ja ein erhöhtes Risiko, Lungenkrebs zu bekommen. Und jetzt haben sie doch verabschiedet oder wollen sie doch quasi die Präventionsdiagnostik für Raucher wollen sie jetzt kostenfrei machen, wenn du so und so viele Jahre rauchst, in dem und dem Alter bist und so viele Zigaretten oder Schachteljahre oder eben sowas hast. Heißt es. Ja. Dann kriegst du dieses kostenlose Präventionstest.
Ja, genau.
Das habe ich auch und gelesen. Und wenn du aber jetzt nicht rauchst und diesen Artikel liest, dann denkst du dir so, was eine Scheiße, ich darf nicht präventiv zur Zahnreinigung, obwohl ich jeden Tag meine Zähne putze, mich super ernähre, vielleicht sogar auf Kaffee und diese ganzen scheiß Lebensmittel für die Zähne verzichte.
Ja.
Und ein Raucher, der darf einfach kostenlos eine Lungendiagnostik machen, auch wenn es eine Sucht ist und so weiter. Und der sich seinen Schaden selbst, sag ich mal, zufügt. Eine
Entscheidung.
Genau. Aber trotzdem kriegt er diese Diagnostik. Und jetzt pass auf, weißt du, wieso die Krankenkassen das machen?
Warum?
Weil sie darüber Geld sparen.
Ach krass.
Weil die Behandlung ab einem gewissen Stadium von Lungenkrebs so teuer ist im Monat,
ja,
dass es mehr Sinn macht, das quasi präventiv rauszufiltern, weil du dann halt eine Früherkennung hast und dann sozusagen wieder Kosten sparst. Aber es ist natürlich nach außen hin für die breite Masse total beschissen kommuniziert eigentlich, weil du halt, wie soll man sagen, du ja suggeriert bekommst, so scheiße, Mann, ich kriege meine Zahnreinigung nicht und ein Raucher, der haut da sich die ganze Scheiße rein sozusagen.
Ja.
Das ist ja wie wenn ich sage, wenn jetzt Leute keinen Sport machen und sich nur schlecht ernähren und übergewichtig sind, was ja ein großes Risiko ist und ein sehr sensibles Thema für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Und wenn ich den Leuten dann sage, ey du, du hast vollkommen recht, du kriegst jetzt von der Krankenkasse einen persönlichen Koch gestellt, der dann gesund kocht für dich und noch einen Personal Trainer, der dich zum Bewegen zwingt. Ich weiß, das ist ein hartes Beispiel und viele Menschen können nichts für ihr Übergewicht. Aber es gibt auch genug Leute, die was dafür können wahrscheinlich und deswegen körperliche Beschwerden haben. Und genauso viele Leute gibt es ja, die sich Tag für Tag irgendwie einen Arsch aufreißen, dass sie halt Muskeln haben, dass sie trainiert sind, dass sie fit sind, dass sie sich gesund ernähren und so weiter. Und das ist, finde ich, so ein bisschen das Problem im Gesundheitssystem.
Aber jetzt bist du voll weggeschliffen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir müssen wieder zurück zur Syndesmose. Syndesmose, da werden so Stellschrauben gemacht, dass die zusammenwachsen kann. Dann muss man 6 Wochen meistens entlasten mit so 20 Kilo Teilgewicht. Mhm. Auch witzig. Wüsstest du, was 20 Kilo auf deinem Bein sind?
Nee, aber ich habe schon so viele Leute gesehen, die so, da gibt es ja so Rollstühle für das Bein, wo du so drauflegen kannst.
Ja, aber das, du läufst mit, du einem läufst Bein mit so. Krücken einfach oder halt Gehstützen.
Aber das ist doch voll cool. Ist es besser als mit Krücken? Ich habe mal so einen Basketballer gesehen, der hat eine Achillessehnenriss oder irgendwas.
Aber der ist dann komplett im Rollstuhl gefahren.
Nee, ja, genau. So, du hast nur das eine Bein drauf, aber du konntest trotzdem gehen. Das war nur das eine Bein. Es war nur so.
Ja.
Es war so gestützt.
Ah, okay.
Und er konnte damit trotzdem so gehen. Nee,
glaube ich nicht, dass das besser ist. Ist, glaube ich, aber auch eher ein amerikanisches Ding, als dass es ein europäisches Ding.
Okay.
Ja, die Amis haben ja auch Unterarm, also so Achselgehstützen. Die haben nicht so Unterarmgehstützen, sondern die haben die ja so in den Achseln. Aber bei der Syndesmose, du entlastest 20 Kilo. Für alle, die nicht wissen, was 20 Kilo sind, am besten eine Waage nehmen, mit einem Bein draufstellen und auf 20 Kilo belasten. Dann weiß man ungefähr, was 20 Kilo sind.
Ja.
Und dann werden nach meistens 5 bis 6 bis 7 Wochen werden diese Stellschrauben entfernt.
Ja.
Und wenn die Stellschrauben dann raus sind, dann muss man nochmal vielleicht die ersten 1-2 Wochen wegen den Nähten und so ein bisschen langsamer machen. Und die Schwellung halt wieder kontrollieren und dann beginnt es halt wieder bei einer Syndesmose ganz normal und man sagt eigentlich, würde ich sagen, beim Profisport so zwischen 12 und 16 Wochen ist man raus, also ich sag mal irgendwas zwischen 3 und 4 Monaten und dann so Return to Competition fängt, je nachdem wie gut es verheilt und welcher Grad und sonst was, irgendwo ab Woche 16 an meistens, dass du halt wieder wirklich spielen kannst, wobei das natürlich super viele Faktoren, das hängt vom Operateur ab, was will der zur Nachbehandlung, da haben wir Physios ja immer so ein bisschen die, und auch zu Recht die Pflicht, uns einfach an das zu halten, was der Operateur halt will, das kann man dann natürlich immer ein bisschen abwandeln und so, aber da muss man schon so ein bisschen schauen, dass man da zumindest Rücksprache hält, wenn man was verändern will, ne? Aber dann ist es natürlich im Vergleich zu einem Außenbandriss, der 6 Wochen dauert, zu 16 Wochen, also 6 Wochen, 16 Wochen sind 3 Monate mehr fast, oder 2,5, ist natürlich ein riesen Unterschied und die meisten LFTA-Rupturen, also Außenbandrupturen im Basketball, Die sind keine 6 Wochen raus, die sind 2 Wochen raus, genau, vielleicht eine Woche, dann mit viel Tape, also dann werden die Dinger zugetaped und zugeknallt und dann ist man der Meinung, man spielt.
Und dann Ibo.
Auch das, wir müssten eigentlich mal wieder eine Ibu-Folge machen. Ja. Da habe ich mich schon mal in Rage geredet. Aber weißt du, wo ich mich auch in Rage rede?
In,
Nee. Es wird, glaube ich, einfach unser ewiger Begleiter im Podcast sein, aber ich kann nicht anders, außer mich über diese Scheiß, sorry, dass ich es so sage, nicht Scheiß, dieses Gehetze in dieser Physio-Bubble.
Okay.
Es ist so anstrengend.
Okay.
Und ich verstehe einfach nicht, wieso. Weil Warum? Es gibt genug Patientinnen für alle und keiner nimmt irgendjemanden was weg. Und ich finde, in der Physio-Bubble, es gibt ja diese Evidenz-Bubble und diese Nicht-Evidenz-Bubble.
Ja.
So. Und du hast beide Bubbles irgendwie und die eine bekriegt die andere. Und dann wird da gesagt, der darf das nicht und der macht das falsch und da darf das nicht gemacht werden und hier behandelt der falsch und was soll das für eine Scheiße und lalalala. Und es gibt ja, wenn du die Evidenz anschaust, also die Wissenschaft in der Physiotherapie oder allgemein in der Medizin, dann geht man eigentlich nach der Evidence-Based Medicine. Mhm. Und das ist zum einen, ist es quasi die Patient Values, das heißt die Vorlieben oder die Erwartungen vom Patienten.
Ja.
Dann gibt es die interne Evidenz, das ist quasi meine Erfahrung, wie habe ich Leute behandelt, womit komme ich gut klar, was kann ich als Therapeut auch und was sagt so mein Ding, wie behandle ich Schulterschmerzen zum Beispiel. Und dann gibt es die externe Evidenz, das ist alles, was Studien sind, die sagen, ein Außenbandriss behandelst du so und so nach, weil das ist halt wissenschaftlich belegt, dass es funktioniert und mit den Kriterien und so weiter. Und diese Evidenzleute auf Social Media, die betrachten halt ganz oft nur die externe Evidenz, nicht die Erwartungshaltung vom Patienten und auch nicht die interne Evidenz vom Therapeuten oder der Therapeutin. Und man sieht halt oft nicht, also man sieht dann zum Beispiel Behandlungen von irgendwelchen Profisportlern im Internet. Mhm. Es gibt so ein Fitnessstudio oder einen Therapeuten, das heißt, ich weiß den Namen gerade gar nicht, aber die behandeln Alicia Schmidt, diese Hürdenläuferin.
Ah, ja.
Genau, und posten da immer viel Content und die arbeiten halt super spezifisch. Und der sagt manchmal auch irgendwas von verklebten Faszien, was vielleicht auch nicht so richtig ist oder so, oder macht Behandlungsmethoden, die man halt vielleicht in erster Ding nicht versteht. Und viele sagen dann immer, aber die Evidenz sagt, dass Bewegung der Therapie überlegen ist. Mhm. Ne? Und es ist halt so, es gibt den Profisportler, oder einen Athleten, Leistungssportler, und dann gibt es halt den Standard-Patienten.
Ja.
So. Wenn du jetzt Rückenschmerzen hast, Alex, und das in deiner aktiven Basketballzeit hast, so, komme ich dann mit einem Standardübungsprogramm mit Übungen bei dir weiter? Vermutlich nicht, oder?
Nein.
Weil du hast ja ein Problem, du bist ja fit und du hast vermutlich auch diese ganzen Übungen schon gemacht.
Genau.
Also muss ich ja bei dir spezifischer werden.
Ja,
genau. Ja. Also muss ich mir halt vielleicht bei dir, keine Ahnung, dein Becken anschauen.
Richtig.
Oder ich muss mir deine Wirbel angucken.
Genau.
Oder ich muss mir deine Muskelkraft anschauen.
Auch,
oder.
Ja.
Und dann muss ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, muss ich dich ja irgendwie befunden und daraufhin meine Arbeitshypothese bilden.
Ja.
Wenn ich aber jetzt einen Standardpatienten habe, ganz plakativ, den 50-jährigen Hausmann, Hans-Dieter, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und nichts macht und Rückenschmerzen hat, muss ich den von Kopf bis Fuß untersuchen, um rauszufinden, wo seine Schmerzen sind. Ich sollte vielleicht differenzieren, ist es was von der Bandscheibe, ist es was von der Muskulatur oder sonst was. Aber dann kann ich mit einer, ich sag mal, 80%iger Wahrscheinlichkeit oder Trefferquote, kann ich ihm einfach Übungen geben, die ich aber auch jeden anderen Menschen gebe und seine Schmerzen werden besser. Weil das die Evidenz sagt.
Ja.
Und er irgendwo der breite Querschnitt der Masse ist. Und dann gebe ich ja recht mit dem ganzen Evidenzzeug, aber also das ist ja dann keine, in Anführungsstrichen, gute Physiotherapie.
Nee.
Und dann gibt es Leute auf Social Media, die packen das Ganze, dieses nicht individuelle, sondern standardisierte, was bei einer großen Menschheit zutrifft, packen die dann noch hinter eine Paywall. Sagen, zahl, keine Ahnung, 500 Euro dafür, dass du da bist. Ich zeig dir die Übungen, die du machst und dein Rückenschmerz wird besser sein oder wie auch immer. Und die Leute regen sich dann wieder über Physios auf, die nicht evidenzbasiert arbeiten, aber vielleicht ein komplett anderes Klientel haben.
Ja.
So. Und dann frage ich mich, ist es halt richtig oder ist es halt einfach krass heuchlerisch? Weil ich meine, bei mir kostet ein Termin deutlich über 100 Euro.
Ja.
Na? So. Und dann soll doch ein Patient von mir auf Social Media schon mal gesehen haben oder im Internet, wie auch immer, wie ich arbeite. Weil dann kann der entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Mhm. Und mehr kann ich doch einem Patienten nicht anbieten,
ja,
außer zu zeigen, das mache ich. Wenn du denkst, dass es dir hilft, dann komm vorbei. Wenn du mich scheiße, unsympathisch oder sonst was findest, dann spar dir dein Geld. Dann musst du nicht irgendwie mehr als 100 Euro zahlen für einen Termin,
genau,
um rauszufinden, dass meine Therapie nichts für dich ist.
Mhm.
Und dann ist ja eigentlich auch am Ende, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wissenschaftlich arbeite und dass ich jetzt nicht einfach sage, ich weiß es besser als die Wissenschaft, sondern ich halte mich da dran.
Mhm.
Aber wenn ich dann halt ab und zu mal bei Patienten, wo die Wissenschaft halt nicht weiterhilft, auch nochmal mein eigenes Wissen mit einbringe und vielleicht halt ein bisschen anders behandle, dann hat der Patient ja trotzdem Mehrwert davon. Also wieso soll ich nur Sachen machen, die nur wissenschaftlich belegt sind? Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst.
Wie, oder anders gesagt, zum Beispiel, du bist ein Basketballtrainer,
ja,
und bist super erfolgreich und nutzt aber Methoden aus 1920,
ja,
und gewinnst aber die Bundesliga und vielleicht die Champions League,
ja,
in einem Jahr. Und wer sind denn die anderen Trainer, die dann sagen, du arbeitest nicht nach aktuellen wissenschaftlichen Trainingsmethoden? Also das kannst du dir doch nicht erlauben.
Kannst du dir nicht erlauben. Also ich finde es auch eine Frechheit, wenn man das auch so angeht, weil jeder hat seine Methode, finde ich.
Ja. Und
man sollte es nicht definieren, aber ob du eine wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche Kenntnisse hast.
Ey, aber auch zum Beispiel Heilpraktiker.
Ja.
Sind ja ganz häufig in der Diskussion,
mhm,
und wahrscheinlich auch häufiger mal mit gutem Grund in der Diskussion.
Ja.
Und ich finde, dass Heilpraktiker teilweise, also ich meine, wenn ein Heilpraktiker sagt, oh, lass die Schulmedizin weg und wir behandeln deinen Krebs irgendwie, sorry, dann ist es einfach ein Schwurbler für mich, weil da sollte man vielleicht einfach die größte Trefferquote nehmen, ne?
Ja.
Aber wenn jetzt ein Heilpraktiker, keine Ahnung, dir mit deinen Rückenschmerzen hilft, ja, und du davor schon bei 4 Leuten warst, und die dir nicht helfen konnten, dann kannst du doch dem Heilpraktiker nicht also die Kompetenz absprechen oder kannst sagen, das hat ja nicht geholfen.
Ja,
und wenn es der Placebo war, dem Menschen geht es ja besser.
Ja.
Und wenn es, und dann, weißt du, was das Totschlagargument dann von jedem evidenzbasierten Physio ist?
Yes.
Der sagt dann, naja, aber wenn er ja schon 4-mal woanders war und schon die Schmerzen seit 8 Wochen hat, so irgendwann heilt ja der Zeit alle, irgendwann heilt ja die Zeit alle Wunden. Das ist dann denen ihr Argument. Das ist doch krass, oder?
Ja.
Nee, also da kann ich mich wirklich aufregen drüber.
Ich könnte mich auch über viele Sachen aufregen.
Aber manchmal macht es keinen Sinn.
Aber beim nächsten Podcast können wir darüber reden, weil.
Ja, müssen wir.
Ja.
Ja, okay. Alex.
Ja, mein Lieber.
Wir hören uns nächste Woche.
Ich freue mich so.
Und dann sehen uns alle auch wieder, hoffentlich.
Ja. Yeah.
Die Leute, die es zumindest schauen.
Mhm.
Und dann gucken wir mal, was wir nächste Woche zu bequatschen haben.
Auf jeden Fall.
Alex,
habe die Ehre.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball. Health and everything in between.